BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie auch in dieser spannenden Woche wieder mit dabei sind. Ich denke, eines ist klar, spätestens seit den Ereignissen vom letzten Freitag in Washington, die Schuldenbremse, die wackelt heftig. Denn Deutschland und Europa, das ist jetzt offensichtlich, stehen ganz klar nicht mehr vor einer Wahl, sondern sie müssen entsprechend handeln. Das Thema Aufrüstung, Wiederherstellung der Verteidigungsfähigkeit muss nun ganz oben auf der Agenda stehen. Und wir wissen, der Finanzbedarf dafür ist gigantisch. Schätzungen gehen dahin, dass in Europa jährlich 250 Milliarden Euro mehr in die Verteidigung fließen müssen. In Deutschland alleine wird der Bedarf auf mehr als 80 Milliarden mehr pro Jahr geschätzt. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Und die große Frage ist natürlich, wie kann man das bewältigen? Nachdem Donald Trump klar gemacht hat, dass Europa auf sich alleine gestellt ist, kommt es natürlich zu den normalen Reflexen in der EU. Frau von der Leyen, Herr Macron, Sie alle sehen die Chance, nun endlich die Schulden- und Transferunion zu realisieren. Treue Hörer wissen, ich bin hier skeptisch. Und es gibt eben auch Alternativen. Und eine solche Alternative möchte ich heute mit Ihnen diskutieren. Nämlich die Idee der sogenannten Defense Security and Resilience Bank. Ich habe mich damit beschäftigt. Ich fand es in der Vorbereitung spannend. Ich hoffe, auch Sie finden es in diesen historischen Zeiten spannend. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Du würdest bei deinen Investments gerne mehr Rendite machen, ohne dabei dein Risiko signifikant zu erhöhen? Was dir bisher wahrscheinlich noch nicht gelungen ist, schaffen institutionelle Investoren und Family Offices regelmäßig. Daher nennt man sie auch das Smart Money, indem sie nicht nur in Aktien, Anleihen und Co. investieren, sondern auch gezielt Private Equity beimischen, können sie die Rendite ihrer Portfolios erhöhen und gleichzeitig Schwankungen senken. Bisher stand dieser Ansatz nur professionellen und hochvermögenden Investoren offen. Dank unseres Partners Liquid gilt das nun auch für dich. Die neuen Liquid Smart Money Portfolios sind ein komplettes, auf dich zugeschnittenes Portfolio aus allen wichtigen Anlageklassen, optimal abgestimmt von Aktien bis Private Equity. In wenigen Klicks investierst du genau wie die weltweit besten Investoren nur zu einem Bruchteil der ursprünglich benötigten Anlagesumme. Erkundige dich jetzt zu den Chancen und Risiken der neuen Smart Money Portfolios. Alle Informationen unter liquid.de/BTO. Liquid schreibt man übrigens L-I-Q-I-D.
Bevor wir in unser Hauptthema einsteigen, noch kurz dieser Hinweis. Am Ende der Episode beantworte ich diesmal eine Hörerfrage. Und zwar eine Hörerfrage, die durchaus sehr gut zu den Ereignissen in der vergangenen Woche passt. Wir hatten diskutiert, wie Donald Trump die Zinsen runterbekommen muss, um die Staatsfinanzen der USA tragfähig bzw. tragfähiger zu gestalten. Ein Hörer wollte wissen, wie kann das eigentlich funktionieren, tiefe Zinsen, höhere Inflation und weiterhin Finanzierung des Staates. Das beantworten wir, wie gesagt, am Ende dieser Episode. Doch nun werfen wir kurz einen Blick auf die wirklich historischen Ereignisse am Freitag im Weißen Haus. Ein offener Streit zwischen Staatsmännern. Sicherlich bis vor kurzem unvorstellbar.
And I want to get this thing over with. You see the hatred he's got for Putin. It's very tough for me to make a deal with that kind of hate. He's got tremendous hatred.
Nobody stopped him. You know that we had conversations with him. A lot of conversations, my bilateral conversation. And we signed with him, me, like a new president. In 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire, all of them told me that he will never go. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean?
I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country.
Yes, but if you
Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media.
But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. But you don't have the cards. But once we sign that deal, you're in a much better position. But you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. I'll be honest, that's not a nice thing.
Wenig verwunderlich sorgten die Ereignisse für erhebliche Aufregung in Europa. Bereits in diesem Sonntag treffen sich die Vertreter der führenden europäischen Staaten in London, um über die nächsten Schritte zu sprechen. Es ist klar, dass ein Entscheid sein wird, wir geben deutlich mehr für Verteidigung aus. Allerdings, auch das müssen wir festhalten, zeigt das erneut, wie fahrlässig Deutschland und die Europäische Union bzw. ganz Europa mit der Situation umgegangen ist. Seit Jahren haben wir Krieg in der Ukraine und wir haben es nicht geschafft, uns ausreichend zu ertüchtigen und die Verteidigungsfähigkeit herzustellen. Ja, es gibt positive Ausnahmen, man denke an Polen, aber gesamthaft, gerade auch mit Blick auf Deutschland, müssen wir festhalten, wir haben nicht die Zeit genutzt. Genau das hat auch der Militärhistoriker Sönke Neitzel bereits in der vorletzten Woche in einem Gespräch mit dem Deutschlandfunk kritisiert.
Ich meine, wir sind 450 Millionen Europäer, haben eine riesige Wirtschaftskraft. Das Problem ist einfach, ich sag mal salopp gesprochen, wir sind so, wie wir sind. Und wir sehen es jetzt ja auch wieder bei dem Treffen in Paris. Nicht? Also Macron inszeniert sich, also es kommt eben letztlich nichts bei raus. Die Briten sagen, sie sind bereit, Friedenstruppen zu schicken. Jetzt sag ich, was sind für Truppen? Also das britische Heer ist einem noch deutlich schlechteren Zustand als das deutsche. Die Briten schaffen es ja noch nicht mal, eine Brigade nach Estland zu schicken, während wir zumindest versuchen, die Brigade nach Litauen zu bringen. Also Briten und Franzosen haben oft einen sehr großen Mund und stellen sich so als Boygroup da sehr positiv ins Licht. Und wenn man sieht, was sie wirklich haben, ist es auch wirklich sehr begrenzt. Also ich glaube, wir Europäer haben es versäumt, den nächsten Schritt der europäischen Integration zu tun in den letzten 3 Jahren. Und das wäre gewesen die Koordinierung des Rüstungswesens, die Koordinierung der Verteidigungsanstrengung, dass wir wirklich sozusagen einen Verteidigungsraum sind. Dazu hatten wir 3 Jahre Zeit. Und das haben die Europäer nicht getan. Und jetzt sehen sie, weil sie es nicht getan haben, haben sie, obwohl sie so viele Menschen sind, so wenig internationales Gewicht. Also ja. Ob sie das noch tun werden, man kann da wirklich dran zweifeln, weil sie hatten 3 Jahre Zeit.
Ja, wir hatten 3 Jahre Zeit. In diesen 3 Jahren haben wir versucht, die Rohstoffsupermacht Russland mit Sanktionen in die Knie zu zwingen. Und wir haben es aber nicht geschafft, zugleich unser Militär fit zu machen und ausreichend Kapazitäten zum Beispiel für die Produktion von Munition aufzubauen. Nach wie vor stellt Russland deutlich mehr Munition pro Monat her als der Westen und übrigens auch deutlich mehr Panzer. Und nun müssen wir in kurzer Zeit viel Geld mobilisieren, um genau das nachzuholen. Alexandra Burlikow und Guntram Wolf haben dazu beim Kiel-Institut für Weltwirtschaft in diesen Tagen erste Berechnungen angestellt. Titel der Studie: Defending Europe Without the US. First Estimates of What is Needed. Wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. In der Studie kann man unter anderem Folgendes lesen.
Eine glaubwürdige europäische Abschreckung, um beispielsweise einen schnellen russischen Durchbruch im Baltikum zu verhindern, würde mindestens 1400 Panzer, 2000 Schützenpanzer und 700 Artilleriegeschütze erfordern. Dies ist mehr Kampfkraft, als die französischen, deutschen, italienischen und britischen Landstreitkräfte derzeit zusammen haben. Die Versorgung dieser Streitkräfte mit ausreichend Munition wird über die derzeit verfügbaren Minimalvorräte hinaus von entscheidender Bedeutung sein. 1.155.000 Granaten wären beispielsweise das Minimum für einen ausreichend großen Vorrat für 90 Tage hochintensiven Kampfes. Europa müsste außerdem Flug- und Transportkapazitäten sowie Raketen- und Drohnenkriegsführung sowie Kommunikations- und Aufklärungskapazitäten aufbauen. Dazu gehört auch die Ausweitung der Drohnenproduktion auf ein Niveau mit Russland, auf ein Niveau von etwa 2.000 Langstreckenmunitionswaffen pro Jahr. In der Zwischenzeit müssten 300.000 neue Soldaten eingestellt und geschult werden.
Das ist nicht schlecht und muss aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten übrigens auch gar nicht so schlecht sein, wie eine andere Studie zeigt. Wir wissen schon lange, dass Aufrüstung, so traurig das auch klingt, die Wirtschaft beleben kann. Man denke nur an die Tatsache, dass es den USA erst mit der Aufrüstung für den Zweiten Weltkrieg gelungen ist, die Große Depression wirklich zu überwinden. Nun zeigt eine neue Studie, wie sich erhöhte Verteidigungsausgaben auf die Wirtschaft auswirken. Titel dieser Studie: Guns and Growth. The Economic Consequences of Defense Build-Ups. Interessanterweise auch beim Kiel-Institut für Weltwirtschaft veröffentlicht. Der Autor ist Ethan Ilsetsky von der London School of Economics. Er schreibt unter anderem Folgendes.
Es besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass die Wirtschaft expandiert, um zumindest einen Teil der erhöhten Verteidigungsausgaben, Produktion, Beschaffung und Beschäftigung zu decken. Es besteht eine gewisse Uneinigkeit über das Ausmaß dieser Expansion und darüber, ob Militärausgaben den privaten Sektor verdrängen oder ankurbeln. Die Auswirkungen werden vom Kontext abhängen, einschließlich der Reaktion der EZB und der Finanzierungsquelle. Eine vorsichtige Schätzung geht davon aus, dass das europaweite BIP um 0,9 bis 1,5% wachsen wird, wenn die Verteidigungsausgaben von 2% auf 3,5% des BIP steigen. Dies impliziert kurzfristig einen begrenzten Kompromiss zwischen Rüstung und privatem Konsum.
Angesichts des unbefriedigenden Wirtschaftswachstums in der Europäischen Union wäre das also eine durchaus positive Nachricht. Und damit nicht genug.
Die langfristigen Produktivitätsgewinne durch Militärausgaben können beträchtlich sein. Die besten Beispiele für öffentliche Forschung und Entwicklung sind militärische Anwendungen und es gibt Anzeichen für Ausstrahlungseffekte auf den privaten Sektor. Eine vorübergehende Erhöhung der Militärausgaben um 1% des BIP könnte die langfristige Produktivität sowie durch Learning by Doing als auch durch F&E um 0,25% steigern. Die Erträge aus öffentlicher F&E sind besonders hoch und könnten sich selbst tragen. F&E-Ausgaben wurden im Draghi-Bericht als einer der drei wichtigsten Schlüssel zur Lösung der Produktivitätsschwäche Europas identifiziert.
Auch das passt zur historischen Erfahrung. Die Voraussetzung ist allerdings, dass man nicht einfach nur Waffen kauft, sondern eben auch Waffen entwickelt und selbst produziert.
Bei dringendem Beschaffungsbedarf können erhebliche Militärimporte unvermeidlich sein. Eine langfristige Beschaffungsstrategie kann jedoch den Aufbau inländischer Kapazitäten mit einer stärkeren Bevorzugung der Beschaffung im Inland erfordern. Die politischen Entscheidungsträger sollten den Kompromiss zwischen dem kurzfristigen Nutzen billiger importierter Materialien und dem Nutzen dynamischer Skaleneffekte, Learning by Doing, abwägen, durch die eine Volkswirtschaft langfristig einen komparativen Vorteil entwickeln kann, den sie zu Beginn nicht besitzt. Die Bevorzugung inländischer Beschaffung sollte mit Vorsicht erfolgen. Regierungen sollten vermeiden, zu Zwangskonsumenten einer kleinen Anzahl inländischer Hersteller zu werden. Beschaffungsrichtlinien sollten, wenn möglich, ausländische Hersteller im Wettbewerb lassen, um den Wettbewerb zu fördern. Die EU-Mitgliedstaaten beschaffen fast 80% ihrer militärischen Ausrüstung von außerhalb der EU. Und dies verschiebt das Gleichgewicht mit ziemlicher Sicherheit zu sehr zugunsten der internationalen Beschaffung.
Auch das leuchtet, wie ich finde, ein.
Ein Virtual Private Network, kurz VPN, kann sehr nützlich sein. Wir bei BTO recherchieren viel in internationalen Medien wie New York Times, Bloomberg, der Financial Times oder dem Wall Street Journal. In manchen Ländern sind bestimmte Nachrichtenquellen oder Wirtschaftsdienste gesperrt. CyberGhost VPN kann dabei helfen, diese Sperren zu umgehen. Einige Finanz- oder Nachrichtenplattformen bieten ihre Inhalte nur in bestimmten Ländern an. Dazu gehören zum Beispiel Aktienmarktanalysen. Gleiches gilt für das Streaming von Wirtschafts-TV-Sendern. Mit CyberGhost VPN werden diese Inhalte zugänglich. Unser heutiger Sponsor CyberGhost VPN bietet dir darüber hinaus noch viel mehr Vorteile und das mit über 15 Jahren Markterfahrung. 38 Millionen Nutzer weltweit belegen die exzellenten Bewertungen auf Trustpilot. CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse, verschlüsselt deine Daten und leitet den gesamten Internetverkehr durch einen sicheren VPN-Tunnel. Die Software ist mit mehr als 40 großen Streaming-Plattformen kompatibel, damit du uneingeschränkten Zugang zu all deinen Lieblingsinhalten hast, egal wo du dich geografisch befindest. Die Server von CyberGhost sind in 100 verschiedenen Ländern verfügbar, sodass du immer eine zuverlässige Verbindung hast. Dabei werden höchste Sicherheitsstandards gewährleistet, inklusive einer strengen No-Logs-Politik. Ob du zu Hause oder über ein öffentliches WLAN surfst, niemand kann sehen, was du online machst. Ein einziges CyberGhost VPN-Abonnement schützt bis zu 7 Geräte gleichzeitig. Wenn du alle diese Vorteile nutzen willst, dann sicher dir den exklusiven CyberGhost-Deal unter cyberghostvpn.com/bto und du erhältst 83% Rabatt auf den 2-Jahres-Plan. Das senkt den Preis auf nur noch 2,03 € pro Monat. Dazu bekommst du 4 Monate gratis. Jetzt risikofrei testen mit der 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie unter cyberghostvpn.com/bto. Ach ja, was noch wichtig ist, der CyberGhost-Kundensupport ist 24/7 auf Deutsch erreichbar. Mehr Informationen in den Shownotes.
Der Finanzbedarf ist gigantisch, wie Alexander Burilkov und Guntram Wolf schreiben.
Die europäischen Verteidigungsausgaben müssen von derzeit etwa 2% des BIP deutlich angehoben werden. Eine erste Einschätzung lässt darauf schließen, dass kurzfristig eine Steigerung um etwa 250 Milliarden Euro jährlich oder rund 3,5% des BIP gerechtfertigt ist.
Wobei die Hoffnung besteht, dass man, wenn man größere Volumen bestellt und herstellt, eine Kostendegression erzielt und damit die Kosten sinken. Dennoch bleibt die Frage, wo soll das Geld herkommen? Ethan Setzky schreibt, Schulden wären im Übergang ganz gut.
Eine optimale Finanzierungsstrategie unterscheidet zwischen vorübergehenden und dauerhaften Erhöhungen der Militärausgaben. Eine vorübergehende Ausgabenerhöhung, beispielsweise ein Krieg, sollte fast vollständig durch Staatsschulden finanziert werden. Die USA und die europäischen Länder gehen alle mit hohen Schuldenlasten in diese Ära geopolitischer Spannungen. Ein umsichtiger Kompromiss besteht darin, moderate, aber glaubwürdig anhaltende Steuererhöhungen gesetzlich zu verankern. Angesichts der geschätzten Multiplikatoren für den Staatskonsum und die Staatsinvestitionen sind die erforderlichen Steuererhöhungen relativ gering. Wenn eine Erhöhung der Militärausgaben um 1% des BIP das BIP um etwa 0,7% erhöht und der durchschnittliche Steuersatz 25% beträgt, kann mit einem Steueranstieg von fast 0,175 des BIP gerechnet werden. Die verbleibenden Einnahmen könnten durch eine Erhöhung des durchschnittlichen Steuersatzes um lediglich 0,1% des BIP über einen Zeitraum von 8 Jahren erzielt werden. Die Steuererhöhung kann sogar noch geringer ausfallen, wenn die Staatsverschuldung einen Teil der Last übernimmt.
Doch damit nicht genug. Für viele andere Ökonomen sieht natürlich auch er das Potenzial, dass die EZB interveniert und die Finanzierungskosten tief hält.
Darüber hinaus wird die Verschuldung als Prozentsatz des BIP weiter schrumpfen, wenn der Nominalzinssatz niedriger ist als die Wirtschaftswachstumsrate, wie dies in Ländern mit hohem Einkommen über weite Teile des 21. Jahrhunderts der Fall war.
Vieles spricht also dafür, einen Teil der Rüstungsanstrengungen mit Krediten zu finanzieren. Doch wie soll das funktionieren? In Deutschland gibt es bekanntlich die Schuldenbremse. Deshalb war es nicht verwunderlich, dass in dieser Woche diskutiert wurde, ob man mit Blick auf die Zusammensetzung des neuen Bundestages, in dem die Linke und die AfD gemeinsam über eine Sperrminorität verfügen, diskutiert hat, ob man nicht schnell versucht, mit dem alten Bundestag noch entweder eine Reform der Schuldenbremse oder aber zumindest eine Aufstockung des Sondervermögens für die Bundeswehr zu beschließen. Ich persönlich hoffe, dass es gelingt, einen Weg zu finden, die erforderlichen Rüstungsausgaben auf Kredit zu finanzieren. Treue Hörer kennen meine Position zu diesem Thema. Ich denke, wir sollten uns generell höher verschulden, gerade auch mit Blick auf die Schuldenunion, in der wir uns befinden. Bekanntlich ist der, der spart, hier der Dumme. Trotzdem müssen wir anerkennen, dass natürlich höhere Schulden in Deutschland erst einmal nur die Finanzprobleme Deutschlands lösen würden, aber nicht die der anderen Staaten in der EU. Wir wissen, dass einige dieser Staaten schon jetzt nur noch sehr geringe Verschuldungsspielräume haben, einfach deshalb, weil die Schuldenstände hoch und auch die Defizite sehr hoch sind. Man denke an Italien und Frankreich als zwei sehr prominente Beispiele. Kein Wunder also, dass man wieder nach Geld sucht. Und genauso wenig ist es verwunderlich, dass Ursula von der Leyen wieder ganz vorne mit dabei ist, wenn es darum geht, neue Schulden zu ermöglichen.
There will be a special European Council and I will present at this special European Council a comprehensive plan for defense investment, for scaling up our European arms production and defense capabilities, but also for investment in Ukraine's defense industry, scaling up your arms production, your defense capabilities. So this will be a plan for the European Union and for Ukraine.
Ebenfalls im Gespräch mit dem Deutschlandfunk hat sich der Europaexperte und Ökonom Lukas Gutenberg von der Bertelsmann Stiftung so geäußert.
Die Mitgliedstaaten brauchen jetzt Planungssicherheit. Die brauchen Planungssicherheit, damit sie langfristige Bestellungen aufgeben können bei der Verteidigungsindustrie, sodass die auch die Produktionskapazitäten ausweiten können. Und wenn wir jetzt einfach die Regeln aussetzen für ein oder zwei Jahre, wird das überhaupt nicht zu dieser Planungssicherheit führen. Und das führt in der Summe für uns dazu, dass wir sagen, eine Änderung der Regeln ist der wesentlich bessere Weg, als jetzt zu versuchen, sehr hektisch die Regeln auszusetzen und sie damit womöglich ganz aufs Spiel zu setzen. Uns schwebt vor, dass alle Verteidigungsausgaben über 2% bis zu einem neu zu definierenden Ziel von den europäischen Schuldenregeln ausgenommen werden und das für die nächsten 8 Jahre.
Also auch hier die einfache Antwort, lasst uns doch auf europäischer Ebene einfach mehr Schulden machen. Wie gesagt, Gutenberg ist damit keineswegs allein. Auch Alexander Burelkow und Guntram Wolf wünschen sich gemeinsame Schulden.
Eine Erhöhung um 250 Milliarden Euro könnte gleichmäßig zwischen EU und nationalen Mitteln aufgeteilt werden, was sowohl erhebliche gemeinsame Beschaffungen als auch erhebliche nationale Militärausgaben ermöglichen würde. Um Moral Hazard Probleme zu lösen, würden Länder, die nicht mehr für die nationale Verteidigung ausgeben, weniger aus dem gemeinsamen Topf erhalten. Solche Ausgabensteigerungen sollten aus politischen und wirtschaftlichen Gründen kurzfristig durch Schulden finanziert werden. Die Mittel müssen jedoch dauerhaft erhöht werden. Eine Lösung wäre, in den nächsten 5 Jahren jährlich 125 Milliarden Euro auf EU-Ebene aufzubringen, während sich die EU-Länder schrittweise verpflichten würden, ihren nicht durch Schulden finanzierten Anteil der Ausgaben in diesem Zeitraum zu erhöhen.
Wobei wir natürlich ehrlich sein müssen, dass es nicht das ist, was die anderen Staaten eigentlich wollen. Die anderen Staaten erhoffen sich erneut den Einstieg in eine Schulden- und Transferunion. Prominentester Vertreter, wie immer, Emmanuel Macron, der keine Gelegenheit auslässt, gemeinsame Schulden zu fordern, wie auch hier erneut.
Mon objectif dans les prochaines semaines, on décide.
Mein Ziel ist es, dass wir in den kommenden Wochen eine massive gemeinsame europäische Finanzierung beschließen, um noch viel mehr zu kaufen und zu produzieren. Und ich sage kaufen und produzieren, denn wenn wir mehr kaufen, aber nur amerikanisches kaufen, erhöhen wir in Wahrheit nicht unsere Autonomie, weil wir auf Ausrüstung angewiesen sind, bei der der Schalter in der Hand der Amerikaner liegt. Wenn wir uns morgen über diesen oder jenen Einsatzort nicht mehr einig sind, sind wir blockiert.
Genau das weiß auch Lukas Gutenberg. Im Deutschlandfunk sagt er dazu Folgendes.
Ich glaube, was nicht geht, ist, dass man europäische Verschuldung macht und damit einfach nationale Verteidigungsentscheidungen finanziert. Wenn wir diesen Schritt bereit sind zu gehen, eben gemeinsam europäische Verteidigungspolitik zu machen, dafür auch die entsprechenden Entscheidungsgremien zu schaffen und uns einigen, wofür wir denn das Geld genau ausgeben würden, dann glaube ich, kann man Gemeinschaftsverschuldung machen. Aber ich glaube, das zeigt sowieso auf einen wichtigen Punkt, dass eben die wichtigsten Entscheidungen, die zu treffen sind, verteidigungspolitische Entscheidungen gerade sind und nicht finanzpolitische. Die Finanzpolitik muss nur aufpassen, dass sie der Verteidigungspolitik nicht im Weg steht.
Das Ganze führt, wie ich finde, zu einem erheblichen Dilemma. Natürlich sollten wir in der EU mehr für unsere Verteidigung tun. Vor allem, wenn wir sie als Chance begreifen, nicht nur mehr Waffen aus den USA zu beschaffen, sondern über mehr Investitionen innerhalb Europas auch unsere Wirtschaft voranzubringen. Andererseits kann und darf es nicht im deutschen Interesse sein, noch mehr in eine Schuldenunion hineingezogen zu werden. Was also sollten wir tun? Genau hier gibt es eine, wie ich finde, interessante Idee, nämlich die Idee einer neuen globalen Verteidigungsbank, der sogenannten Defense, Security and Resilience Bank. Wir hätten zwar immer noch die individuelle Verschuldung der einzelnen Staaten, wir könnten aber hier sicherstellen, dass diese zu günstigen Konditionen erfolgt. Um was es genau geht bei dieser Bank, erklärt Rob Murray in einem Beitrag für den Atlantic Council. Auch dieser ist in Shownotes verlinkt. Der Kerngedanke ist einfach.
Die Unterinvestition in Verteidigung, Sicherheit und Resilienz durch eine beträchtliche Zahl verbündeter Nationen, die das NATO-Mindestziel von 2% des Bruttoinlandsproduktes nicht erreichen oder schlicht nicht in der Lage sind, glaubwürdige Verteidigungsfähigkeiten zu finanzieren, führt zu politischer Uneinigkeit und praktischen Einschränkungen bei der Erfüllung kollektiver Verpflichtungen aus Verteidigungsverträgen. Dieses Problem ist eher politischen als wirtschaftlichen Faktoren geschuldet. Trotz Russlands Invasion in der Ukraine und steigender geopolitischer Spannungen mit China geben die Menschen in vielen europäischen Ländern und Kanada den Ausgaben für Gesundheit, Bildung und öffentliche Infrastruktur Vorrang vor Verteidigung. Dieser Bericht geht davon aus, dass eine drastische Verschiebung dieser inländischen Ausgabenprioritäten unwahrscheinlich ist. Stattdessen wird eine praktikable Lösung für diese Herausforderung durch die Gründung einer multilateralen Kreditinstitution für Verteidigung, Sicherheit und Resilienz, MLI, vorgeschlagen, die Defense Security and Resilience Bank.
Die Bank würde nach dem Vorbild der Weltbank, der Europäischen Investmentbank oder der Asian Infrastructure Investment Bank aufgesetzt werden. Und die Vorteile liegen auf der Hand. Zum einen wäre es ein ganz klares Signal an die Welt: Wir, die westliche Wertegemeinschaft, halten zusammen, helfen uns gemeinsam, beschaffen gemeinsam Militärgüter und sichern die Finanzierung. Sie würde den Politikern helfen, gerade in den Staaten, die bereits jetzt schon hoch verschuldet sind, gibt es doch Zugang zu günstigen Krediten mit langen Laufzeiten. Und es würde auch erleichtern, gemeinsame Beschaffung durchzuführen. Es ist viel leichter zu begründen, dass man gemeinsam Waffen kauft und im Prinzip internationaler vorgeht, statt nur nationale Lösungen zu ermöglichen. Das Ganze führt auch dazu, dass es eben zu einer Planbarkeit kommt, welches den Aufbau der entsprechenden Industrien erleichtert. Es wäre eben eine langfristige Verteidigungsplanung und auch, wie wir im Gespräch gleich noch sehen werden, eine Professionalisierung der Beschaffungsprozesse möglich. Das Ganze ist international sehr gut, wäre aber auch für Deutschland von Vorteil.
Für fiskalisch konservative Verbündete, die weniger disziplinierte Partner unterstützen möchten, stellt die Defense Security and Resilience Bank ein Modell mit gemindertem Risiko dar. Die kollektive Kreditwürdigkeit und historische Zuverlässigkeit der Länder bei der Erfüllung ihrer umfassenderen finanziellen Verpflichtungen gegenüber MLI verringern das mit der Bank verbundene Risiko erheblich. Daher können Verbündete wie Deutschland, die Niederlande und Dänemark mit der Gewissheit teilnehmen, dass ihre starken Kreditratings Teil eines kollektiven Puffers sind und nicht einzeln ausgenutzt werden. Die Fähigkeit der Bank, aufgrund dieser kollektiven Stärke Schulden zu wettbewerbsfähigen Zinssätzen auf den Kapitalmärkten auszugeben, wird eine effiziente Kanalisierung der Mittel für wesentliche Verteidigungsausgaben ermöglichen, die von der Bank, ihrem Risikoteam und den Mitarbeitern der Investitionsaufsicht überwacht werden.
Ich finde die Idee der Defense Security and Resilience Bank durchaus interessant. Und deshalb dachte ich mir, es lohnt sich, mit dem Autor und Initiator Rob Murray zu sprechen. Genau das habe ich getan. Bevor ich zu meinem Gespräch mit Rob Murray komme, noch dieser Hinweis: Wenn Sie in diesem ereignisreichen Jahr die Fakten im Blick behalten und auf vertrauenswürdigen Qualitätsjournalismus setzen möchten, dann gibt es ein gutes Angebot des Handelsblatts. Für kurze Zeit können Sie dieses digital oder gedruckt für 12 Monate mit 40% Rabatt abonnieren. Dazu gibt es sogar noch eine exklusive Handelsblatt-Tasche. Wenn Sie das interessiert, so schauen Sie doch nach unter handelsblatt.com/2025 oder in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Rob Murray.
Rob Murray ist Senior Fellow beim Atlantic Council und Assistant Professor of Practice an der Johns Hopkins University. Er kann auf eine Karriere zurückblicken, die die NATO, Verteidigungspolitik und Unternehmensstrategie umfasst. Als Architekt des NATO-Innovationsfonds war er maßgeblich an der Mobilisierung von Kapital für Sicherheit und technologische Belastbarkeit beteiligt. Heute leitet er ein Team, das mit Regierungen zusammenarbeitet, um die Defense Security and Resilience Bank zu gründen, eine Institution, die Kapital für Rüstung, Sicherheitsinfrastruktur und andere wichtige Verteidigungsfähigkeiten mobilisieren soll und sicherstellt, dass alliierte Nationen ihre Belastbarkeit in einer Ära des strategischen Wettbewerbs schnell steigern können.
Wie immer bei englischsprachigen Interviews machen wir das jetzt folgendermaßen. Jetzt kommen gleich Auszüge als Highlights mit Übersetzung und am Ende des Podcasts dann das gesamte Gespräch im englischen Original. Zunächst haben Rob Murray und ich über das Problem gesprochen, dass wir nicht ausreichend Waffen produzieren.
The supply is not where it needs to be. There is still a shortage, still a short of ammunition.
Die Versorgung ist nicht dort, wo sie sein sollte. Es herrscht immer noch ein Mangel. Es herrscht immer noch ein Mangel an Munition, denn nicht nur ist die Munition für die Ukraine dort angekommen, wo sie hingehört, sondern natürlich müssen auch alle europäischen Länder und die Vereinigten Staaten ihre Vorräte auffüllen. Es geht also nicht nur um die Nachfrage für das Hier und Jetzt an der Front. Es geht um die Nachfrage in ganz Europa und unseren Nationalstaaten. Die Nachfrage ist durch die Decke gegangen und das Angebot kann nicht mithalten. Der Punkt ist, dass dies einen enormen inflationären Einfluss auf die Kosten hatte. Wenn man sich die Kriegswirtschaft Russlands ansieht, sieht man, dass man dort ungefähr 100 Kampfpanzer pro Monat produziert. Das ist eine riesige Zahl.
When you look at Russia's war economy, they're producing approximately 100 battle tanks a month. A month. That is a huge number.
100 Kampfpanzer pro Monat. Ich glaube, das sind mehr, als die Bundeswehr funktionsfähig im Bestand hat. Was dann zu der Idee der Bank geführt hat.
Going back in history, most wars are fought on credit. That's not abnormal.
Wenn man in die Geschichte zurückblickt, werden die meisten Kriege auf Kredit geführt. Das ist nicht ungewöhnlich. Meine Idee, an der ich seit 7 Jahren arbeite, ist die Idee einer Defense Security and Resilience Bank. Und diese Worte sind wichtig, denn Verteidigung plus Sicherheit ergibt Resilienz. Und es geht nicht einfach nur um den Kauf von Waffen und Ausrüstung, obwohl das absolut ein Teil davon ist. Es geht darum, sicherzustellen, dass wir eine widerstandsfähige Infrastruktur haben, dass wir nicht völlig von einer Pipeline für Energie oder einem Datenkabel unter dem Meer oder was auch immer abhängig sind.
Energy or one data cable under the sea or what have you. So we have to think about defense in a slightly broader set of terms.
Wir müssen also über Verteidigung in einem etwas breiteren Rahmen nachdenken. Es gibt da Dinge, die gelöst werden müssen. Erstens brauchen wir Geld. Es besteht kein Zweifel, wir brauchen Geld. Wenn jedoch morgen das ganze Geld der Welt auf Länder und Verteidigungsministerien fallen würde, könnten sie es nicht ausgeben. Sie könnten es nicht ausgeben, weil Beschaffung und Vertragswesen ein Chaos sind. Ich habe 10 Jahre in Brüssel im NATO-Hauptquartier im Stab des Generalsekretärs verbracht. Und ich kann Ihnen sagen, jedes Land hat dieses Problem. Wir brauchen also Geld. Wir brauchen dann auch schnelle Beschaffungswege und müssen sicherstellen, dass wir die richtigen Dinge kaufen. Aber selbst wenn wir diese beiden Dinge richtig machen, verfügen wir im Moment nicht über die Produktionskapazität. Wir haben sie einfach nicht.
We then also need rapid ways of procurement and make sure we're buying the right things. But even if we get those two things right, at the moment we don't have the production capacity. We don't have it.
Und hier würde die neue Finanzinstitution durch eine Verstetigung der Nachfrage dazu beitragen, dass über die Planungssicherheit die entsprechenden Kapazitäten aufgebaut werden. Und das über die EU und die USA hinaus.
Equally, it would be foolhardy not to include.
Es wäre genauso töricht, Länder wie Japan, Australien, Neuseeland und Südkorea im Indopazifik nicht einzubeziehen, da sie vor denselben Herausforderungen stehen. Deshalb wollen wir eine Verteidigungssicherheit und Resilienzbank gründen, die relativ gleichgesinnte Länder zusammenbringt, aber noch wichtiger, tatsächlich eine Konvergenz von nationaler Sicherheit und tiefen Kapitalmärkten herbeiführt. Das ist, soweit ich das weiß, noch nie zuvor in einem so bedeutenden Ausmaß geschehen.
Capital markets. That's never happened before, to my knowledge, in a meaningful level.
Aber wie genau würde das funktionieren? Wäre es im Grunde so, dass ich 1% des Bruttoinlandsproduktes aus meinem eigenen Geld ausgebe und dann 1% als Kredit von der Bank bekomme? Oder was wären die Voraussetzungen, damit ein Staat sich bei der Bank verschulden kann?
So let's say, for example, Germany wants to borrow 5 billion euros to buy some submarines.
Ja, nehmen wir zum Beispiel an, Deutschland möchte sich 5 Milliarden Euro leihen, um ein paar U-Boote zu kaufen. Das Geld wird für diese militärischen Anschaffungen verwendet. Wir wollen das Projekt in, ich weiß nicht, 5 Jahren oder zu einem anderen Datum fertigstellen. Und was passieren würde, ist, dass die Bank sagen würde, okay, das ist großartig. Sie müssen sicherstellen, dass sie diese technischen Standards einhalten. Sie müssen sicherstellen, dass die Interoperabilität mit anderen Nationen dort ist, wo sie sein muss. Und wir werden das von Dritten beurteilen lassen. Und wir müssen sicherstellen, dass wir diese Meilensteine im 1., 3., 5. und 7. Jahr oder so erreichen. Und wenn sie das nicht tun, müssen sie der Bank Geldstrafen zahlen. Und der Grund, warum ich das sage, und das mag ziemlich hart klingen, ist, dass dies die Art von Anreiz ist, die Beschaffungsbehörden brauchen. Denn wenn sie dafür haften, dass sie nicht rechtzeitig an eine internationale Bank liefern, dann können sie sicher sein, dass die Kultur, und das ist eine der größten Herausforderungen, in diesen Agenturen in die richtige Richtung gelenkt wird. Deutschland muss sich darüber vielleicht nicht allzu viele Sorgen machen, aber die Tatsache, dass es ein AAA-Rating hat, bedeutet, dass die Kapitalkosten so niedrig wie möglich sein werden. Wenn wir uns nur die NATO-Länder ansehen von den 32, haben nur 7 ein AAA-Rating. Was bedeutet, dass 3/4 dieser Länder zu Zinssätzen Kredite aufnehmen könnten, die sie im Inland nicht aufnehmen könnten.
Now when we look just at the NATO countries alone, the 32, only 7 have a AAA-Rating, which means, you know, 3/4 of those countries would be able to borrow at rates they would not be able to do domestically.
Die Bank würde also die Kredite verbilligen, aber vor allem auch die Beschaffungsprozesse professionalisieren. Natürlich kamen Rob Murray und ich in unserem Gespräch auch auf den Wahnsinn von Taxonomie und ESG zu sprechen.
And what is really stark and striking,
was in Europa wirklich krass und auffällig ist, ist, dass viele dieser Unternehmen Schwierigkeiten haben, grundlegende Bankdienstleistungen zu erhalten. Sie haben Schwierigkeiten, ein Bankkonto zu bekommen. Sie haben Schwierigkeiten, einen Überziehungskredit oder Betriebskapital zu bekommen. Und das ist einfach erklärt, wenn man sich die Compliance ansieht, die die Geschäftsbanken an diese Unternehmungen stellen müssen. Es gibt Know Your Customer, KYC-Gesetze, es gibt Gesetze zur Geldwäschebekämpfung, es gibt Umwelt-, Sozial- und Governance-Gesetze, ESG, all diese Regeln und Vorschriften. Wenn Sie eine Geschäftsbank sind und plötzlich das kleine Unternehmen die Hand hebt und sagt, oh, ich arbeite in der Verteidigung, kann ich bitte ein Bankkonto haben, schrillen bei der Bank die Alarmglocken, weil sie denken, oh meine Güte, sie sind ein riesiges Compliance-Risiko.
Oh my goodness, you're a huge compliance risk. And so what that means, one of two things, either.
Und das bedeutet eines von zwei Dingen. Entweder erstens, sie erhalten keine Bankdienstleistungen, Punkt. Oder zweitens, wenn sie das tun, sind ihre Kapitalkosten, ihre Kreditkosten unglaublich hoch, weil sie das wahrgenommene Compliance-Risiko widerspiegeln. Die multilaterale Defense Security und Resilience Bank würde also diesen Geschäftsbanken Garantien geben, um dieses Compliance-Risiko abzusichern. Und das würde dann eine Flut von Krediten in diesen Sektor ermöglichen, der dann beginnt, die Produktion anzukurbeln.
Und mit Blick auf die EU, finde ich, liegt der Vorteil der Bank auch auf der Hand. Es gibt eben keine Schulden- und Transferunion.
I think there's a big difference.
Es gibt einen großen Unterschied zwischen der Art und Weise, wie wir über kollektive Anleihen denken, und es gab immer viele Diskussionen über EU-Anleihen. Der Unterschied ist, dass EU-Anleihen vielleicht zu einer Art permanenten Finanztransfers von stärkeren Volkswirtschaften zu vielleicht höher verschuldeten anderen Volkswirtschaften führen könnten. Und das moralische Risiko besteht darin, dass, wenn das Risiko gering ist, die Nationen weniger Anreiz haben könnten, ihre eigenen Haushalte zu kontrollieren.
Nations might have less incentive to control their own source of.
In diesem Modell jedoch, anders als bei diesen kollektiven Anleihen, würde eine multilaterale Bank, die DSR-Bank, in diesem Fall beispielsweise Deutschland, nicht dazu verpflichten, die Schulden anderer Nationen zu garantieren.
Das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Und warum sollten wir die Bank nicht einfach nur in Europa gründen? Wir wissen ja nicht, ob die USA da wirklich mitmachen würden.
Given the sense of urgency, though.
Angesichts der Dringlichkeit der Lage muss Europa sehr schnell handeln, um sich in eine Position zu bringen, in der es Russland wirklich abschrecken kann. Die unmittelbare Frage ist also, okay, wo ist unsere Produktionskapazität? Wir haben sie derzeit in Europa nicht, also müssen wir sie natürlich aufbauen.
In a position where it can genuinely deter Russia. And so the question becomes, the immediate question becomes, okay, where is that production capacity? Where is it? Where does it exist? We don't currently have it in Europe.
Aber wir müssen diese Kapazität auch dort nutzen, wo sie vorhanden ist, also in anderen Ländern. Wir wollen jedoch ein widerstandsfähiger Kontinent sein. Deshalb müssen wir natürlich sicherstellen können, dass wir tatsächlich für uns selbst sorgen können und dass wir in Europa über die Produktionskapazität verfügen, um dies tun zu können. Ich bin jedoch der Meinung, dass es ein strategischer Fehler wäre, wenn wir versuchen würden, es nur in Europa zu machen, angesichts der Zeitknappheit und der Situation, in der wir uns befinden. Es fühlt sich so an, als ob Wachstum und Produktivität kommen werden. Wenn wir jedoch in diesem Umfeld beginnen, dann sind wir offen gesagt sehr anfällig für russische Aggression.
If we start in that environment, then I think we'll be very open to Russian aggression, quite frankly.
Im Nachgang meinte Rob Murray dann übrigens noch zu mir, dass er Signale bekommen hätte aus dem Weißen Haus von der aktuellen Trump-Administration, dass man der Idee dieser Verteidigungsbank durchaus positiv gegenübersteht. Soweit die Highlights aus dem Gespräch, wie bereits angekündigt, am Ende dann das ganze Gespräch im Original.
Du hast gerade gemerkt, dass dein Unternehmen eigentlich schon gestern jemanden hätte einstellen müssen. Aber wie kannst du schnell großartige KandidatInnen finden? Ganz einfach, mit Indeed. Wenn es ums Einstellen geht, ist Indeed alles, was du brauchst. Du brauchst dir keine Gedanken mehr darüber zu machen, ob dein Stellenangebot auf anderen Jobseiten gesehen wird. Gesponserte Stellen auf Indeed helfen dir aufzufallen. Mit Premium-Stellenanzeigen wird dein Angebot für relevante KandidatInnen ganz oben auf der Seite platziert, damit du die gewünschten Personen schneller erreichst. Und das macht einen großen Unterschied. Laut Indeed-Daten erhalten direkt auf Indeed veröffentlichte Premium-Stellenanzeigen 45% mehr Bewerbungen als nicht gesponserte Stellen. Außerdem gibt es mit Indeed gesponserte Stellen keine monatlichen Abonnements, keine langfristigen Verträge und du zahlst nur für Ergebnisse. Wie schnell ist Indeed? In der Minute, in der ich hier gesprochen habe, wurden laut Indeed-Daten weltweit 23 Einstellungen über Indeed vorgenommen. Es gibt also keinen Grund zu warten. Beschleunige dein Recruiting jetzt mit Indeed. HörerInnen dieses Podcasts erhalten auf indeed.com/bto ein Guthaben von 75 € für eine gesponserte Stelle, damit dein Stellenangebot mehr Sichtbarkeit erhält. Schließe dich den 3,5 Millionen ArbeitgeberInnen weltweit an, die Indeed nutzen, um schnell großartige Talente einzustellen. Du stellst ein, dann ist Indeed alles, was du brauchst. Indeed.com/BTO. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Halten wir fest. Es ist offensichtlich, dass die Schuldenbremse reformiert werden wird oder Sondervermögen aufgestockt werden, damit wir unseren Verpflichtungen entsprechend nachkommen. Deutschland muss dringend mehr ausgeben für die Verteidigung, um entsprechenden Beitrag zu leisten, dass die EU und Europa sich selbst verteidigen können. Diese zusätzliche Staatsverschuldung muss keineswegs schlecht sein, das habe ich erklärt, wenn man das Geld richtig ausgibt und vor allem, wenn man im Gegenzug den gigantischen Berg an verdeckten Verbindlichkeiten für Renten, Pensionen und Gesundheitsversorgung der alternden Gesellschaft reduziert. Es war ja meine Philosophie, gerne 10% mehr offizielle Schulden und dafür 20-30% weniger verdeckte Verbindlichkeiten. Wir sollten gleichzeitig der Versuchung widerstehen, den Umweg über Europa zu suchen. Wir sollten nicht in eine Schulden- und Transferunion einsteigen, weil diese nicht nur Deutschland überlastet und ungerecht wäre mit Blick auf die Vermögensverteilung, sondern vor allem auch den Druck auf Italien und Frankreich reduzieren würde, ihre Staatshaushalte unter Kontrolle zu bekommen. Wir sollten hier standhaft bleiben. Und deshalb finde ich, dass die Defense, Security und Resilience Bank eine bessere Lösung ist, vor allem, wenn man sie von Anfang an als Bank der westlichen Wertegemeinschaft aufsetzt. Wir könnten auf diesem Wege, so finde ich, gleich 3 strategische Ziele erreichen. Wir hätten eine ausreichende Finanzierung der Verteidigungsausgaben. Wir hätten die Verhinderung einer ungerechten und für Deutschland nicht tragbaren Schuldenunion. Und wir würden Europa einbinden in einen breiten Verbund mit den USA und anderen westlichen Staaten. Für mich ist das Ganze ein No-Brainer und ich hoffe, die neue Bundesregierung sieht das ähnlich und greift das Thema auf und treibt es voran. Bevor wir zum Schluss kommen, beziehungsweise zum Gespräch im Original, eine Hörerfrage. Mit Blick auf Folge 281, nicht der Trump braucht tiefe Zinsen, erreichte mich folgende Nachricht.
Lieber Herr Dr. Stelter, den Podcast gestern habe ich auf der Autofahrt gehört, gemeinsam mit meiner 16-jährigen Tochter. Wenn Trump niedrige Energiekosten, tiefe Zinsen und ein Wachstum oberhalb des Zinsniveaus erreichen will, A, was macht dann die Inflation? B, beziehungsweise was macht Trump, wenn diese oben ist oder bleibt? C, noch wichtiger, wie kann Trump dann noch die Leute begeistern, US-Schulden zu kaufen, wenn der Zins niedrig ist, aber das Wachstum hoch ist? Wer kauft dann dem guten Herrn Trump noch die Staatsschulden ab, wenn es nicht attraktiv erscheint? Soweit unsere kleinen Gedanken. Vielleicht haben Sie große Antworten darauf.
Ich finde es übrigens sehr gut, wenn Hörer mit ihren Kindern gemeinsam meinen Podcast hören. Es war auch eine Motivation von mir, den Podcast nicht hinter irgendwelche Bezahlschranken zu setzen, damit alle ihn hören können, gerade auch Schüler und Studenten. Und deshalb freue ich mich nicht nur, dass die beiden meinen Podcast im Auto gehört haben, sondern auch für über die Nachricht. Die Frage ist nur, sind es nicht große Gedanken und ich habe kleine Antworten? Tja, gehen wir die Frage mal ganz kurz durch. Erstens, was macht die Inflation? Ich denke, die Inflation bleibt hartnäckiger als gedacht und ist auch ein wichtiger Bestandteil der Strategie. Denn die Inflation hilft dabei, die Schulden relativ zum nominal aufgeblähten Bruttoinlandsprodukt zu entwerten. Was zur zweiten Frage führt. Was macht Donald Trump, wenn die Inflation oben bleibt? Tja, ich weiß es nicht. Meine These ist, er wird zunächst anderen die Schuld geben. Er wird sagen, er könnte das Problem nicht lösen, es wäre ja von Joe Biden verursacht und es würde eben länger dauern, dieses Wunder zu verbringen, die Inflation runterzubekommen. Aber wenn es jemand schaffen könne, dann wäre es nur er. Und die dritte Frage, wer soll die Anleihen kaufen? Und das ist eigentlich sehr interessant, denn hier gibt es verschiedene Ansätze. Zum einen kann man durch die Regulierung die heimischen Anleger zwingen, Anleihen zu kaufen. Oder aber, zweite Möglichkeit, die US-Notenbank Fed kauft die Anleihen, so wie auch die EZB Anleihen kauft. Und die dritte Möglichkeit ist, man verpflichtet Ausländer, entsprechend die Anleihen zu kaufen. Und hier gibt es in der Tat Überlegungen in der aktuellen US-Administration. Das konnte man in der Financial Times vor einigen Tagen lesen. Dort wird darüber nachgedacht, dass die NATO-Partner, die noch nicht genug ausgeben für die Verteidigung, gezwungen werden sollten, also man würde natürlich sagen gezwungen, würde sie sehr stark dazu motivieren, würde man wahrscheinlich sagen, langlaufende US-Staatsanleihen zu kaufen. Nach dem Motto, wer jetzt noch nicht bei 5% vom BIP ist mit seinen Rüstungsausgaben, soll doch bitte seine US-Dollar-Währungsreserven in langlaufende US-Staatsanleihen stecken. Wir wissen, was mit diesen passiert. Sie wären unzureichend verzinst und sie würden über die Inflation und die Abwertung des Dollars entsprechend entwertet. Das heißt, die Inflation bleibt, Donald Trump wird es auf andere Faktoren schieben und gleichzeitig werden verschiedene Hebel aktiviert werden, um Investoren, unter anderem vermutlich auch die Bundesbank, würde ich vermuten, dazu zu nötigen, langlaufende US-Anleihen zu kaufen und damit dazu beizutragen, die Schulden der USA zu reduzieren. Einfach deshalb, weil man sich entwerten und enteignen lässt. Nicht, dass das etwas Neues wäre in Deutschland, denn schon die Rettung, die sogenannte Rettung von Griechenland, funktioniert auf diese Art und Weise. Soweit für heute. Ich hoffe, Sie fanden es so spannend wie ich in der Vorbereitung. Ich freue mich, wie immer, auf Ihre Fragen, Ihr Feedback, Ihre Kritik. Sie haben gehört, es wird gelesen. Und natürlich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Und jetzt übrigens das ganze Gespräch im Original. Wie gesagt, bis nächsten Sonntag. Ich freue mich auf Sie. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious, featured by Handelsblatt.
Dear Rob, it's a great pleasure welcoming you into my podcast.
Thank you, Daniel. Great pleasure to see you and look forward to the discussion.
So, Rob, we have a very timely conversation because we have a war going on in Europe. we should have done much more for European defense a long time ago. We should have at least done it after the war started. We should have done it because we already knew that there's a probability of Mr. Trump returning. And even without Mr. Trump, there would have been higher burdens. And now everyone is in panic mode. And, you know, we think about we have to spend more on defense and we don't know how to fund it because the governments have already high debt levels and they don't want to fund it on so on. You have a very interesting idea, a different idea of how to address the funding issue. The Global Defense Bank. And that's what I would like to discuss with you. But first, probably start out with the issue around, you know, do we have any estimates of how much is needed? What should be done? Why do we need to think globally here and not just Germany, Europe?
Yeah, Daniel, I think you've hit the nail on the head at the beginning. It's words which our publics need to understand and I think need to be made aware of. Europe is at war. And that phraseology is politically difficult to say, but it is a fact. And whilst the bombs are raining in Ukraine, all of us in Europe are feeling the impact of that war in different ways. And so it's a different type of war than perhaps we've become accustomed to, in so much as there are sabotage attacks, there is cyber involvement, you know, there are different angles that Russia is using. But make no mistake, as you rightly said, Europe is at war. And so we need to recognize that, and then we need to prepare ourselves. And whatever ceasefire, peace plan, however you wish to frame it, comes out of the talks between Ukraine, Russia, and the United States, we need to understand for Russia, this is simply a strategic lull. It is a strategic pause, allowing them to rearm, to regroup, to bulk up. And therefore, whatever that time period is, be it 6 months, 12 months, 24 months, 36 months, whatever it is, we in Europe absolutely have to do the same in order to have any semblance of deterrence. And so there's a lot to unpack there in and of itself, but one thing that is fundamental and quite frankly is as old as warfare is money. You literally need a war chest to fight a war. And so how are we going to find this money? Where's it going to come from? How are we going to do this? And going back in history, most wars are fought on credit. So that's not abnormal. And so my idea is something I've been working on really for the last 7 years, I guess, is the idea of a defense, security, and resilience bank, DSR bank. And those words are important because defense plus security equals resilience. And this isn't simply about buying armaments and hardware, although that is absolutely part of it. It's about making sure we have resilient infrastructure, that we are not completely dependent upon one pipeline for energy or one data cable under the sea or what have you. So we have to think about defense in a slightly broader set of terms. And that goes to the heart of your second part of your question as to when I think about this bank, and I'm sure we'll get into the specifics as to what it looks like and so forth. I feel that there are three things that need to be solved for. And I'll answer the number question in a second as to how much we need. The first is we need money. There's no question about it. We need money. However, if all the money in the world dropped on countries' ministries of defense tomorrow, they wouldn't be able to spend it. Right? They wouldn't be able to get it out the door because procurement and contracting is a mess. And it's a mess everywhere. I spent 10 years in Brussels at NATO headquarters on the Secretary General's staff of both Anders Fogh Rasmussen and Jens Stoltenberg. And I can tell you, every country has this problem. So we need money. We then also need rapid ways of procurement and make sure we're buying the right things. But even if we get those two things right, at the moment, we don't have the production capacity. We don't have it. So my point here is, all right, we need to make sure that a financial institution, a multilateral bank, the Defense, Security, and Resilience Bank, is geared at a global level with allies. And despite the political challenges with the United States, and being in Munich, I felt those acutely last week. The United States does have production capacity. They are an ally. And it would be foolhardy of Europe, and I consider myself a European, being both British and Irish, it'd be foolhardy of Europe to ignore the economic heft of the United States, given the context that you and I have just laid out at the beginning. Equally, it would be foolhardy not to include nations like Japan, Australia, New Zealand, South Korea, in the Indo-Pacific, because they are also going to be facing the same challenges. So we want to be able to create a defense, security, and resilience bank that actually brings relatively like-minded countries together, but more importantly, actually starts to bring about the convergence of national security and deep capital markets. That's never happened before, to my knowledge, in a meaningful level. That's what this is about. But it's about solving those three problems: rapid access to funding, nudging procurement, and then also providing the requisite guarantees to the private sector for commercial banks to allow credit to flood into the defense sector, because there is a real problem, particularly in Europe, for companies to get credit. Now, the number, by my analysis, and I've written a very detailed report your listeners can go to on the Atlantic Council's website on this, we need somewhere between 500 and 800 billion euros. Right, by my estimate, given the scale of the challenges, to put ourselves in a position to be able to deter to the greatest extent possible vis-a-vis Russia.
Okay, we have many aspects. Before we come to the bank and the financial aspects, you basically said, okay, you know, we have to include the Americans. You're right, this would be very helpful. They have all the huge capacities, but it's also about building our own capacities, isn't it? We have to build up our own capabilities of manufacturing some stuff. And you said, well, you know, you witnessed how difficult it is for defense ministries to organize this during your time in Brussels. And now we have already a war for 3 years, and we still are not able to produce enough ammunition, for example. And Russia's out-producing us. Please correct me if I'm wrong. So is really the banks a starting point, or is it a lack of industrial ability, or do we require more in order to come to more of a defense logic before we talk about money?
Yeah, it's a very good question. So, I mean, let's just get some figures down. Before the 2022 invasion of Ukraine by Russia, a 155 artillery shell, just one shell, cost approximately $2,000, approximately. Today, it's over $8,000.
I thought if you produce more, the cost per unit go down. It's called economies of scale. So why is it more expensive?
Well, because, going back to your point, that the production, the supply and demand, the demand has increased. The supply is not that, it's not where it needs to be. There is still a short, it's still a short of ammunition, because not only has the ammunition to Ukraine gone where it needs to go, but of course, all of European countries and the United States, for that matter, are having to replenish their stockpiles. So it's not just the demand for the here and now on the front line. It's the demand across Europe and our nation state. So demand is through the roof and the supply cannot keep up. So the point being is that it's had a huge inflationary impact on the cost of that. So when you have that, and you're right, when you look at Russia's war economy, they're producing approximately 100 battle tanks a month. A month. That is a huge number.
I think it's more than Germany owns, I guess.
More than most of our countries own. You know, look at my own country. So the point to this is that we have to bulk up our production capacity in Europe. And the challenge in the defense industry is that more often than not, the companies live on a year-by-year, annual-by-annual basis with regards to contracting. And so it's very hard for the large armament companies to invest in the capital expenditure necessary for the infrastructure to build out all of the requisite materials, factories, et cetera, to do this, when, quite frankly, they don't know if the purchase order one government gave 12 months ago was going to be honored in 12 months, 24 months, 36 months' time. So the point here is that this is the beauty of having a multilateral bank like the Defense Security Resilience Bank, because it would be able to provide credit to those companies as long as they have a purchase order from a government, which provides that long-term financing. So it starts to, you're absolutely right, it then what this does is financial instrument starts to help bring about capacity and resilience and the way in which we manufacture. And at the moment, every nation works on a 12-month budget cycle, and ministries of defense see money as budgets. that they get allocated by the finance ministry. That is what this bank, it's not going to substitute. It's not a substitute for national sovereign spending. It's a complement. And it will provide that long-term financing. And it's no, the model's no different. Huh? It's the same as the EIB, same as the World Bank, same as the Inter-American Development Bank. All these multilaterals operate the same way. But we just don't have one for defense, security, and resilience. And that's what I'm proposing.
But how would it work? Would it be basically I spend 1% of GDP of my own money and then I get 1% in a credit by the bank? Or what would be the precondition for me to access as someone who take money out of the bank? What would the precondition be?
Yeah, so the way these banks work is you'll have nation states as shareholders and they will write the charter and they will own the institution. So, you know, the EU27, for example, were the shareholders of the EIB. And if a nation wants to borrow money from the bank, then of course there will be eligibility and criteria, you know, tied to that loan. So let's say, for example, Germany wants to borrow 5 billion euros to buy some submarines. Now, the reality is, quite frankly, given Germany's very strong economic standing, it's probably not really going to need to borrow money from this bank, I suspect. However, should it wish to, then you would be able to come to the bank and say, right, this is what we'd like to spend our money on. It's going to be going on these military acquisitions. We want to be able to have the project done and dusted in, I don't know, 5 years or pick a date. And what would happen is the bank would say, okay, that's great. You've got to make sure that you adhere to these technical standards. You've got to make sure that the interoperability levels with other nations is where it needs to be. And we'll have a third party assessment of that. And we've got to make sure we hit these milestones on years 1, 3, 5, and 7 or whatever. And if you don't, then you're going to have to pay fines back to the bank. And the reason I say that, and that might, it might sound quite harsh, but this is the sort of incentive that procurement agencies need. Because if they're on the hook for not delivering on time to an international bank, then you can guarantee the culture, and this is one of the biggest challenges, the culture in these agencies will start to be nudged in the right direction. So that's, you know, very, very big handfuls how it will work. And the key, the beauty of this bank, and again, Germany perhaps doesn't really need to worry too much about this, but is the fact it'll have a AAA rating, which means the cost to capital will be as cheap as it possibly can be. Now, when we look just at the NATO countries alone, the 32, only 7 have a AAA rating, which means, you know, 3/4 of those countries would be able to borrow at rates they would not be able to do domestically. But also, by having a multilateral bank like the Defence Security Resilience Bank, you will be able to extend maturities of that debt. So for many countries, for many nations, they can't issue 30-year sovereign bonds. You know, it's just not feasible. It's not possible. The market doesn't buy them. However, you could do that through a multilateral bank like the one I'm, you know, proposing. So that is the beauty of this, is that you get proper financing at the cheapest rate possible, and it becomes a counter-cyclical tool. So when the economic bad times come, you've always got this instrument that you can lean on. And like I say, it's a complement. It's not meant to substitute national spending. It's not meant to get rid of national activities. It's a tool which we don't currently have and that will help us resolve some of these structural strategic challenges.
Just to make sure I get it right, you know, as a financing part I got on the AAA, that's the easiest part. I just come back again to the impact on production. So did I hear you or did I understood you correctly that by bringing the bank in, you extend the planning horizon for the companies and you give them more stability? So basically, the bank agrees on funding a project, like we want to build a new tanks, I just say. We want to build 500 new tanks for the Bundeswehr. Basically, there's a contract between the company and the bank and the state. And even if there are now elections coming and then the next government says, oh, we want to be friends with Russia, we don't think it's necessary, blah, 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 it doesn't change the contract because the contract is... Is this an aspect of your model or is it...
No, it's one aspect. It's an important aspect because let's imagine the previous government gave, you know, Company X a contract for 100 tanks. All right, let's imagine. But then, as you say, the political winds change in the government and, you know, a new party's in power and it has a totally different view. Well, the money from the bank would go to the company to start building all of the infrastructure necessary to conduct that, you know, to carry out that contract. If the government has already issued the purchase order, if the government changes its mind, then it will be the government that's on the hook to pay back any debts, not the company. And this is an important point. And this is the sorts of things that would go into the negotiations for the bank. The other point, though, on production capacity that's really key is what we're talking about here is the primes, it's the big boys, it's the big companies. However, none of the production for any of armaments and defense exists without the supply chain, down into tier 2, 3, and 4. And these are often very, very small companies. And what is really stark and striking in Europe is that many of these companies struggle to get fundamental banking services. They struggle to get a bank account. They struggle to get an overdraft, working capital. And it's because when you look at the compliance that commercial banks have to apply to these companies, you have Know Your Customer, KYC, you have anti-money laundering laws, you have the Environment Social Governance, ESG, all of these rules and regulations, they weren't designed to have not having a sort of fund defense. That wasn't the aim of it, but they've compounded on each other. And now if you're a commercial bank and suddenly the little company puts its hand up and says, oh, I work in defense, can I have a bank account, please? The alarm bells go off in the bank because oh my goodness, you're a huge compliance risk. And so what that means, one of two things, either first, you don't get any banking services, full stop. Or second, if you do, your cost of capital, your cost of borrowing, everything is incredibly high because it reflects the perceived compliance risk. So what the multilateral Defense Security Resilience Bank would do is it would provide guarantees to those commercial banks to help underwrite that compliance risk. And that would then allow a world of credit to flood in to that sector, which then starts to ramp up production.
But we could achieve the same in stopping having so much regulation. ESG, we could also say, we find out it was a stupid idea. If we get rid of it, it might even be beneficial for the non-defense companies.
Yeah, exactly. I mean, look, it's not just, this is because ESG is the one people will lean on, and I understand that, but it is not simply ESG. It is a combination of KYC and AML. And I don't think we would want to get rid of all of that. So there are some structural challenges here, but by having an international institution designed from the ground up, focusing on cheap capital for nations, nudging procurement processes within ministries of defense, but then also providing guarantees for the private sector, that's how we get structurally at this issue of bulking up production.
Now, the US, I looked into you've got a very nice document on this, which I'm going to link into the show notes of the podcast. The US is currently about funding about a quarter. It's providing about a quarter of the equity for the existing multinational banks. So the US is going to be very important to get this up and running. Don't you think so?
So I think the United States will be very important by virtue of the fact simply of the US, the power of the US dollar. I mean, let's just kind of strip out the politics and the rhetoric at the moment that's going on. The US dollar is the global reserve currency. And so to do something like this without the United States, I just don't see how that works at any meaningful level. Now, in terms of the sort of investment needed and so forth, I would, of course, because the United States has the largest GDP, when we think about allies, in real terms, they're always going to show up as investing the most. I think perhaps another way to look at this is, okay, per capita. How much does the United States invest in multilateral banks on a per capita basis? And when you do it that way, it's actually incredibly good value. I think they're around $6 per capita. When you look at most European countries, it's well into the teens. I mean, Denmark's around 20. Most of the Nordic countries are around sort of 20, 25 per capita. So yes, in real terms, of course, those with the biggest GDPs, show up on the balance sheet of having the biggest. But I don't think that tells quite the true story.
Okay, no, I saw this as well. Per capita, I think Germany is around 11 or 12. Well, you mentioned there are 7 countries still having a AAA. So there are 7 countries not benefiting. And you would most probably say that they benefit indirectly because their friends can also do something in defense, not they are just on their own. Huh? This would be most probably the argument.
Would these nations wish to borrow through this? Well, maybe they would, because there's some quirks of domestic financial accounting as well as to how multilateral money is put on national accounts and how it's booked. whilst in terms of the actual cost of capital, the actual interest is not really going to change, you know, there might be some really long-term projects that a nation wants to do, and it might say, you know what, it kind of makes sense to fund this with, you know, some money from the DSR bank because of the longevity and the sort of predictability that these institutions bring about. So I could see a world where that might be quite interesting. Equally, I think that those nations that have AAA already, which are European, you know, I mean, let's be clear, it's, you know, it's Germany, it's the Netherlands, it's Luxembourg, it's, you know, a handful of the Nordic nations. I could see their industries, you know, also benefiting from this as well. So there will be indirect benefits with regards to simply just, you know, if you're part of this club that is providing, you know, sharing the risk essentially amongst everyone else, then first of all, you're providing greater benefit in Europe with regards to security. But I think financially, you know, you are getting a deal that's going to be coming back to your defense industries as well for those nations that have them. So I could see that very much being relevant here. And I think there's a big difference between the way in which we think about collective bonds, and there's always been a lot of discussion around sort of EU bonds and so forth, and a bank. And so the difference here is that, you know, EU bonds could lead perhaps to sort of permanent fiscal transfers from stronger economies to perhaps, you know, higher indebted other economies. And so, you know, the moral hazard there is that, you know, if the risk is pooled, then nations might have less incentive to control their own sorts of, you know, budget. However, in this model, I mean, unlike those sort of collective bonds, you know, a multilateral bank, the DSR bank, you know, would not require, let's say Germany in this instance, to guarantee other nations' debt. You know, the bank would have paid in capital from other countries, which, you know, reduces any exposure like that. And of course, the bank issues those project-based loans as opposed to pooling national debt. So I think there are some key differences here if we were going down that path of comparing collective bonds and a multilateral bank, which is why, you know, many nations, in fact, every NATO country is a member of at least two of these multilateral banks globally, at least.
Would you also consider doing it just on a European level in case it's the Americans don't want to join it?
I think there's a reason, for example, we have the World Bank and the European Investment Bank. And there's about 40 of these banks globally. You know, we want to build resilience into how we finance and pay for defense. And so I see a world where in a few years, you might have two or three of these sorts of banks. You know, it's not a silver bullet. It's not kind of one only. I think right now where we are, given the point about production and given the fact Europe has to be able to bulk up and scale its production, I think it would be a strategic mistake not to include North America and Indo-Pacific allies.
No, it was more a question in case that the Americans don't want, you know, you don't know, this is, but Donald Trump might say, well, you know.
When you look at the distribution of intra-exports between NATO allies, the United States owns about 55% of that distribution. Roughly 10% is for the UK, 10% for Germany, 10% for France, and then the remainder is spread between everyone else. Now, that distribution is unlikely to change that much. So therefore, if you're in the United States and suddenly a multilateral defense bank is created, then the size of that pie has just grown. And therefore, everyone's domestic defense industries within that distribution is going to benefit. So I would struggle to see, in a pure transactional process, why the United States would not want to do this when their
it's
defense
deal.
Industry...
Okay, I get it. It's yeah. The deals that get more demand for their stuff. If you now look into Europe, I think you could say, okay, we import more from the US than Donald Trump is happy and we don't have sort of a huge trade surplus anymore with the US. Done deal, fine. On the other hand, you could also say, well, in order to improve our abilities, in order to also benefit economically from the rearmament, I would say it's this rearmament, it would also make a lot of sense to build our European production to have, you know, more capabilities here. There are even studies showing that there might be productivity gains or there might be R&D insights, which are thanks to defense spending. What's your view here? Should we do more? Should we aspire to get from a 50% US to a world where there's only 30% US and Europe has more to offer, especially Germany, for example? Germany was struggling economically. So instead of building Volkswagen, we built more tanks.
So I think you're right. I think the way in which we should be thinking about this is through productivity. And actually, there is a huge growth and productivity agenda that could come from the defense, security, and resilience of Europe. Now, given the sense of urgency, though, because at the start of our conversation, Daniel, you rightly said Europe's at war. And given there is going to be a strategic pause at some point, we suspect, with regards to the war in Ukraine, that means Europe is going to have to move very fast to get itself in a position where it can genuinely deter Russia. And so the question becomes, the immediate question becomes, okay, where is that production capacity? Where is it? Where does it exist? We don't currently have it in Europe. So we need to build it, of course we do. But also we've got to leverage that capacity where it does exist, which would be in other countries. However, we want to be a resilient continent. So therefore, of course, we have to be able to make sure that we can actually look after ourselves and we have the production capacity within Europe to be able to do this. I feel, though, that starting there, if we tried to make this Europe only, I think that would be a strategic mistake given the time sensitivity and the situation we find ourselves in. That feels like growth and productivity will come. However, if we start in that environment, then I think we'll be very open to Russian aggression, quite frankly.
You worked in Brussels at the NATO headquarters, basically in a period where we were enjoying the so-called peace dividend, where we didn't invest. There was a chart in The Economist showing, I think, GDP growth since 1990 from 100 to 150, as the defense spending went from 100 to 90, and social spending went from 100 to 200. Isn't your bank an easy way out of not touching excessive social welfare?
No, I wouldn't say that. Like I say, it's a complement, not a substitute. And what it does is it basically provides another tool in the toolbox for nation states. You know, the model of multilateral banks has been around since Bretton Woods. So nations can see their utility, which has never done that for defense. I think what it does, though, is it helps nations as they have to prepare publics for a new era. You know, we are coming to the end of an era. We're coming to the end of neoliberalism. Free markets, free trade. You know, I'm a product of the University of Chicago. I've drunk the Milton Friedman Kool-Aid. We're coming to an end of this era. And we need to understand that we're stepping into a new one. And so we're going to need new tools to help us deal with that transition. So that is going to be very, very challenging politically. And you can see it because populist parties are waiting in the wings in every country with very quick, easy answers to very, very complex, difficult problems. And so the politics of this in Europe make it incredibly hard. So the more creative tools that we have to be able to manage that transition, the better.
Let us end with my question about how is the new world? Because if we have a new world, what's a new world? Is a new world basically like the 50s and 60s where we spend 5, 6, 8% of GDP on defense? Is it the multipolar world? Will be there more wars coming, Taiwan or whatever? Because if you now look at it with your military glasses on, what's the new world look like?
This is a very hard question.
You said this is a new world, so I said I have to ask you what the new world will be.
ich verstehe. This is a hard question because I've been thinking about this for a long time, for many years, in fact. And there's a number of ways I think about this. So one, pretty sure I can speak for you, Daniel, here as well. You and I, we have benefited, and probably most of the listeners listening to this, have benefited from the capitalistic model of neoliberalism. That has been based around, in a commercial sense, profit maximization. You know, if I can be very sort of blunt about it. That, though, has led to significant levels of inequality in our societies. And I think a new world is going to see a world whereby we shift to profit optimization. And that's going to be very, very hard for shareholders and companies and what that actually means. So I think that's one structural shift. The second, at a geopolitical level, we cannot ignore technology. Technology and connectivity and the role of companies now. I mean, look at Ukraine, for example. Without SpaceX through the Starlink communication satellites, without Microsoft and Amazon Web Services providing cyber defenses, just three companies, they all happen to be American, but okay, fine, Ukraine would have been in real trouble. So the role of companies in this new world is absolutely evolving. And if we look at this in raw power terms, if you look at just the R&D budget of NVIDIA, Apple, Google, Alphabet of the first quarter of last year, it was more than the entire NASA budget for the year. So it was around, NASA budget's around $25 billion. The first quarter R&D spend by those companies was $32 billion. We're in a world now, or we're going to be stepping into a world, whereby technology and corporations have more of a say in our lives, whether we realize it or not. And so for nation states, this becomes really quite a challenging question as to the role of the nation state. And I think it's a case of, are we seeing a reassertion of the nation state, which really diminished and gave up some power after World War II to international organizations? Or are we seeing a blended version of states, these leviathans, whereby it's far more transactional and technology and access to technology is going to be much more prevalent in this new world order, but with a greater degree of equality? Because if we continue to just purely maximize shareholder value, then our populations, our people are going to get very upset because there aren't going to be the jobs available because they'll be offshored somewhere cheaper or something else.
But you could also say it's a reindustrialization. If you now set up more factories in Europe or in Germany producing military equipment, then we create jobs. And this is...
You're right there. You're right to raise this. And this is what I said earlier on, is that there's a really strong argument that productivity and growth and technological breakthroughs can be found through enhancing our defense and security and building resilience. And so it's a bit of a waffly answer. I don't like giving waffly answers. I ask you, Daniel, all of your guests for the next few weeks or the next shows you do, please ask them this question, because we need people thinking about, what does the new world look like? What does it look like from a structural perspective? You know, because it's evolving. It is changing in front of our eyes. This cycle's coming to an end.
You know, you're right. It's an important discussion. And I like your idea about the Global Defense Bank. Normally, I'm against these joint debt solutions, which my listeners know, especially in Europe, because I clearly say the French should get their act together and not ask for German money. And the Italians can take their rich households. They're much richer than the Italians before asking our money. That's my view. I like the point about the Global Defense Bank because of the combination of leading to a different demand structure, therefore giving more stability for the sector to grow. I also see the point around it's global because you mentioned Japan and Australia and whatsoever. We have here a global situation where we basically have the competition, I would say, between China, Russia, Iran, North Korea, Turkey, probably. I'm not sure where Turkey is standing, with the so-called West democracy, how you want to put it. And in this battle, in this structure, you know, clearly we're able to defeat Germany. Germany was defeated on the battleground, yes, but it was mainly also defeated by outproducing Germany, you know. It was basically the industrial base of the U.S. was so much stronger, turned out much more weapons and tanks and whatsoever, that it was basically not economically possible to win the war. So,
no, you're right. I mean, this is why we need, at the beginning at least, we need the United States engaged. If we were to try and do this Europe alone at the beginning, it would take too long to get to the capacity. And B, if we were suddenly to kind of cut the U.S. industry out of this, that has all sorts of geopolitical ramifications, which we are not strong enough to deal with at the moment.
And we should not do it. I think it would be stupid. Rob, thanks so much.